Eine Frau sitzt in einem Beratungsgespräch. Schon länger. Ist auch nicht ihr erstes. Die Arbeit ist Mist. Die letzte Beziehung ist zerbrochen. Dabei war sie eigentlich sicher, dass das der Mann ist, mit dem sie schnellstmöglich eine Familie gründen will. Und überhaupt, eigentlich wird sie gerne auswandern und die Welt sehen und Menschen kennenlernen. Unkomplizierte Menschen, mit denen es sich leicht leben lässt. Ihr seht Baustellen über Baustellen. Die nächste Frage der Seelsorgerin ist also diese. Über welches dieser Themen würden Sie gerne heute sprechen? Die Antwort: Es ist alles Mist. Ich will einfach nur weg. Das Gespräch zieht sich noch eine ganze lange Weile. Am Ende steht der Anfang. Annette Loisanne sagte dazu mal: Geh mir weg mit deiner Lösung. Die ist der Tod für mein Problem. In Krisen sind einige Faktoren sehr entscheidend. Einer davon ist die Bereitschaft, sich mit der Krise auseinanderzusetzen. Ein anderer ist erstmal vorne anzufangen. Und das machen wir. Wir schreiten heute mal gemeinsam durch eine Mini-Krise. Also durch so ein Konzentrat, ganz verdichtet. Die runtergekochte pure Form. Und schauen uns das mal an. Erstens, es ist alles Mist. Eine realistische Einschätzung deiner Lage ist das A und O. Sich hinsetzen und benennen, was nicht läuft. In besagtem Beispiel wäre das erstmal das Sortieren der Baustellen. Nicht verallgemeinern, alles ist Mist. Was ist es denn genau? Die Arbeit. Das Scheitern der Beziehung? Was noch? In diesem ersten Stadium der Problemlösung ist es noch völlig legitim, sich in eine warme Decke aus Selbstmitleid zu rollen und zu jammern. Man spürt, so wie es ist, geht es nicht weiter. Aber mehr weiß man erstmal nicht. Hier ist Trost Gold wert. Menschen, die du anrufen kannst, die einfach mal mit einstimmen und sagen, ja, stimmt, das ist wirklich totaler Mist, was dir gerade passiert. In der Seelsorge an Menschen mit Depressionen lernt man, dass es nicht sinnvoll ist, alles schön zu reden. Da fühlt sich dein Gegenüber übrigens null ernst genommen und macht dicht. Zu Recht. Ich finde auch nicht, dass man dabei depressiv sein muss. Wenn ich jemandem erzähle, dass gerade alles schlimm ist und der sagt mir, Quatsch, ist doch alles gut, das wird schon. Dann wird es ein sehr kurzes Gespräch. Der spiegelt mir doch, deine Wahrnehmung ist falsch. Man kriegt das hin. Denke ich mir, ja super, Mann, aber ich halt nicht. Das ist der falsche Zeitpunkt für sowas. Im ersten Klagen darf geklagt werden, ohne schon den Regenbogen fürs Happy End an die Wand zu malen. Wichtig ist aber, diese Phase ist begrenzt. Das ist wie so eine Prepaid-Karte. Du hast ein Recht darauf, auch mal zu jammern. Aber auf dieses Trostpflasterkonto musst du auch einzahlen, indem du anderen mal zuhörst, wenn sie weinen. Und dann ist es irgendwann Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Der zweite Punkt ist also, finde deine innere Wut. Trauer und Angst haben ihren guten Nutzen, aber die wenigsten Menschen werden durch diese Emotionen aktiviert. Die müssen weichen, die müssen sich wandeln, in Handeln und das Suchen nach Perspektiven, nach Wegen, nach einem Weiter. Berater stellen in diesen Situationen die Frage, was hält sie in diesem Moment davon ab, das zu erreichen? Und diese Frage tropft nur so vor Reflexion und Beratung und Ausbildung, ich weiß. Aber hat auch einen Grund, die ist nämlich wirklich gut. Was hält dich in diesem Moment davon ab, das zu erreichen, was du willst? Die andere Frage wäre sonst, was müsstest du tun, um das zu erreichen? Wenn du aber wüsstest, was du tun musst, dann hättest du es ja wohl erreicht. Wir finden ja gerade erst unseren inneren Schlachtplan und dafür ist es erstmal wichtig, seine Feinde zu kennen. Faulheit zum Beispiel. Ich habe immer mit ganz viel Neid gesehen, wenn Leute morgens schon vor der Arbeit joggen gehen. Wollte ich ewig machen, weil ich dachte, wie toll dieser Tag dann losgeht. Wenn man so aufsteht, babam, kurzen Kaffee und los joggen. Da ist man doch total energiegeladen und geht schon so mit einem Erfolgserlebnis in den Tag. Ich hab's nie gemacht. Bis ich mir irgendwann die Frage stellte, Patrick, was hält dich denn davon ab, das zu tun? Und die Antwort war leider, du und nochmal du. War halt leider kein anderer schuld und auch kein medizinischer Zustand. Ich laufe morgens immer noch nicht. Aber wenn ich es jetzt nicht tue, dann bin ich nicht mehr neidvoll und melancholisch, weil ich weiß, das geht auf meine eigene Rechnung. Ich gucke nicht mehr rum und gebe der Welt die Schuld, warum es denen gut geht und sie das alles hinkriegen. Warum ich da sitze und das nicht gebacken krieg. Ist meine Sache. Ich könnte das machen. Ich tue es nicht. Um aufzubrechen, muss der Ist-Zustand erst so schlecht sein, dass die Angst vor Veränderung dagegen nicht mehr anstinken kann. Man nennt das Leidensdruck. Und solange der nicht hoch genug ist, wirst du dich nicht bewegen. Der dritte Punkt lautet raus aus der Komfortzone. In der wundervollen Comedy-Serie The Big Bang Theory erklären das drei Freunde ihrem Kumpel Sheldon. Sheldon, sagen sie, du musst raus aus dieser Comfort Zone, dieser Komfortzone, aus all deinem Wohlfühl-Muff. Und Sheldon antwortet ihnen, nee, muss ich nicht. Die heißt ja wohl aus dem Grund Komfortzone, weil man sich da wohlfühlt und sehr komfortabel. Recht hat er eigentlich. Solange du dich wohlfühlst, gibt's keinen Grund, dich da rauszubewegen. Aber wenn du traurig bist und immer wieder dieselben Probleme und Konflikte erlebst mit unterschiedlichen Leuten, dann hast du die Wahl. Willst du derjenige sein, der dich davon abhält, da rauszukommen? Willst du so bleiben? Es gibt in der Bibel dazu eine Menge Geschichten. Tatsächlich sind es, glaube ich, quasi alle, in denen Jesus Menschen hilft. Es beginnt immer damit, dass er sie wahrnimmt, dass er ihre Situation begreift und sieht und zuhört. Der redet's nicht schön. Er gießt auch keinen Eimer, ist doch nicht so schlimm, drüber. Er sieht sie und er gibt ihnen Raum zu erzählen und zu sein. Er gibt ihnen auch Raum zu klagen und zu jammern, aber dann kommt irgendwann die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Willst du so sein? Willst du so bleiben? Oder soll ich dich befreien? Die ist unangenehm. Aber Jesus stellt sie. Er bietet eine Perspektive an. Wenn du an diesen Gott glaubst, dann vertrau ihm das an. Sag ihm, was alles schief läuft. Sag ihm, was dir im Weg steht und sag ihm, dass du da raus willst. Und dann gibst du ihm die Autoschlüssel deines Lebens und lässt ihn ans Steuer. Und dann greifen wir nicht mehr rein oder bremsen mit. Ich sag's dir vorher, man fährt da nicht durch Lavendelfelder, wenn man mit Gott im Auto sitzt. Aber man fährt nicht alleine. Und er weiß, wo es hingeht, ganz ohne Navi. Und er weiß, wo es lang geht. Aber du musst loswollen. Du musst die Entscheidung treffen, raus aus dem vertrauten Schmerz, hinaus ins Ungewisse aufzubrechen. Und das ist schwer. Oft ist vertrautes Leid leichter zu ertragen als die Ungewissheit, die vorausliegt. Wenn du klagen musst, klage. Wenn du jammern musst, jammer, solange das nötig ist. Wahrscheinlich gibt's gute Gründe und die verdienen diese Tränen. Aber was sie nicht verdienen, ist dein ganzes Leben. Gott hat niemanden geschaffen, damit die Taschentuchindustrie durch den Winter kommt. Wenn du nicht weißt, wo du jetzt anfangen sollst, dann google auf keinen Fall im Internet, wem es noch so gehen könnte. Mach doch mal historisches Googeln, nimm dir ein Buch in die Hand. In der Bibel gibt es einen ganzen langen Teil, wo Menschen erzählen, wie es ihnen geht. Das sind die Psalmen. Viele davon erzählen auch, dass gerade gar nichts gut ist. Aber der Unterschied zu Internetforen ist der: Die Psalmen wissen, dass es wieder gut wird, weil sie mit Gott durch das finstere Tal gehen. Und Gott geht auch ans Telefon, wenn du traurig bist. Er legt nicht auf, wenn du jammerst. Er eröffnet Wege. Trostpflasterstein um Trostpflasterstein.